Wir haben also gerade uns darüber unterhalten, dass die Altvorderen eh schon so viel gewusst haben, dass dieses Wissen natürlich immer wieder verdrängt, aber vor allem auch vergessen worden ist. Wir haben uns eigentlich selbst in den Boden getreten durch die vielen Auseinandersetzungen auf dieser Erde. Ja, und also wir haben gehört, Pythagoras spielt eine ganz große Rolle, einer der ganz großen Meister, ungefähr 700 Jahre vor Christi Geburt, war das also ein Mensch, der nicht nur bekannt ist in unseren Breiten für den pythagoreischen Lehrsatz, das ist eines von vielen Facetten in diesem großen Fliegenauge, sondern er war eben auch ein Vertreter der Seelenwanderungstheorie. Er konnte sich an drei Inkarnationen erinnern. Er hat nie seinen Ort verlassen und konnte über andere Orte sehr genau beschreiben. Wenn Reisende zu ihm gekommen sind, dann haben die das bestätigt, wie es dort aussieht und so weiter. Aber er war also jemand, der sich Gedanken darüber gemacht hat, wie das Universum aufgebaut ist, und er nannte das Elementar, der elementare Bestandteil ist die Zahl 1, 2 und 3, und er hat davon gesprochen, dass diese Zahlen nicht einfach irgendwie voneinander getrennt sind, sondern dass sie ganz diskret sind. Der Unterschied zwischen 1 und 2, 2 und 3 ist ein ganz klar definierter, ist nicht einfach irgendwie, sondern klar strukturiert und geordnet. Und diese Idee ist wieder aufgegriffen worden von Maxwell und später dann auch von Planck. Und Planck, wie Sie wissen, ist jemand, der gesagt hat, die Energie in der Materie ist gequantelt, ist ganz diskret. Diese Umlaufbahnen, wenn wir das alte Bohr-Modell nochmals hernehmen wollen, für Elektronen rund um einen Atomkern, diese Elektronen können sich nicht einfach irgendwo auf irgendwelchen Bahnen bewegen, sondern auf ganz klaren, sogenannten diskreten Bahnen. Und damit ist praktisch Pythagoras eigentlich der Begründer dieser Quantentheorie, jetzt rein qualitativ. Das war sehr abstrakt, schwer verständlich, schlecht umsetzbar im Alltag, und der Johannes Kepler hat sich bemüht, diese Zahlentheorie sichtbar zu machen und hat die Mathematik dazu benutzt und ist bei der Beschäftigung damit draufgekommen, wie Musik und Harmonie in der Musik funktioniert. Das hat also etwas mit Verhältniszahlen zu tun und hat seine Erkenntnisse dann in die Harmonienlehre der Welt niedergeschrieben. Und wenn wir uns in der Natur umschauen, so finden wir überall Strukturen und Ordnung. Wir können es zwar jetzt da vordergründig nicht näher benennen, aber staunen darüber können wir alle mal. Und wenn wir uns dann vielleicht auch noch verschiedene andere Pflanzen, aber auch andere Strukturen anschauen, so finden wir überall, zum Beispiel auf diesem Nautilus, so eine Art Ästhetik, die da dahinter steckt. Und wir als Laien können da nur staunen, aber jemand, der das, was wir gehört haben von Pythagoras und Kepler, Kraft seiner Vernunft fähig ist, dort den Schlüssel zu finden, der kommt dann drauf, dass da hier das sich wiederum um Zahlenverhältnismäßigkeiten handelt. Fibonacci war einer jener, der diese Zahlenreihen darin entdeckt hat. Und das ist jetzt nicht spannend, denn das gibt es nicht nur für Strukturen, die über Jahre gewachsen sind, sondern sogar so ein unbedeutender Augenblick unterliegt dieser Struktur und Ordnung im Kosmos. Und für mich als Naturbeobachter ist es auch spannend, dass wenn man aus einem gewissen Respektabstand auf so einen Wirbelsturm draufschaut, hat der auch was Ästhetisches. Und der ist deswegen ästhetisch, weil wiederum diese Struktur und Ordnung dahinter steckt. Und wenn wir jetzt glauben, okay, gut, das gilt halt so für die Erde und für das Sonnensystem, dann gilt das schon für das ganze Universum. Denn eine fremde Milchstraße ist genauso nach dem Bauprinzip aufgebaut. Auch daher finden Sie wieder genau diese fibonaccischen Zahlenreihen drinnen. Und damit nicht genug, schauen wir uns jetzt einfach mal ein bisschen im Universum um und strengen hier diese wunderschöne Animation an, die vom Max-Planck-Institut stammt. Es ist eine Animation, eine Darstellung der sogenannten Materieverteilung und Energiedistribution im Universum. Und anders gesagt, das, was wir da sehen, diese einzelnen Fleckerl, die da vorbeifliegen, sind lauter Milchstraßen. Und das ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt. Das sind ja gerade mal ein paar Millionen Lichtjahre, das ist ja nichts. Und schauen Sie sich einfach an und schauen Sie sich um in diesem Universum. Wenn wir das tun, dann finden wir, dass diese einzelnen Milchstraßen sich gerne zu Gruppen vermehren. Dann entstehen ganze Haufen von Milchstraßen. Und die sind alle miteinander verbunden. Über den Weg der Gravitation, zumindest über den Weg der Gravitation, stabilisieren einander, halten einander und geben einander das notwendige Kleid rundherum, und das ist der Raum. Jedes dieser auch noch so kleinen Fleckchen sind Milchstraßen, und jede Milchstraße beherbergt Milliarden von Sternen. Und rund um diese Sterne befinden sich noch viel mehr Planeten. Und überall gilt dieses gleiche universelle Bauprinzip, das wir uns gerade angeschaut haben, das uns der Pythagoras vor bald 3000 Jahren schon erzählt hat. Genau. Jemand hat gesagt, das schaut aus wie ein Gewebe. Was wir da jetzt sehen, ist ein Ergebnis von Berechnungen, basierend wiederum auf wissenschaftlichen Messdaten. Es ist die Materieverteilung im gesamten Universum. Was wir da sehen, von links nach rechts und oben und unten, sind diese 14 Milliarden Jahre der Schöpfung, seit es das Universum heute gibt. Das heißt nicht notwendigerweise, dass das 14 Milliarden Lichtjahre sind. Das sind vielleicht 100. Weil nicht wenig dafür spricht, dass unmittelbar nach diesem Big Bang, den wir vorhin vernommen haben, dass unmittelbar nach dem Big Bang das Universum sich schneller ausgedehnt hat als das Licht. Wenn Sie sagen, das geht ja gar nicht. Das geht schon. Es geht deswegen, weil diese Big Bang-Ereignis nicht in einem präformierten Raum stattgefunden hat. Also nicht so, wie wenn wir da jetzt einen Schweizerkocher hinschmeißen und dann zerreißt es in einem bestehenden Raum. Das geht unmöglich schneller als Licht. Aber in dem Zeitpunkt des Big Bang, da wurden Zeit und Raum erst kreiert. Und das hat sich nicht in einen Raum hinein ausgedehnt, sondern den Raum hat es nicht gegeben. Der Raum und die Zeit sind erst mit dem Ereignis des Big Bang ins Leben gerufen worden. Und damit widerspricht es nicht der Relativitätstheorie. Das ist ein Moment gewesen, der hat nicht sehr lange angedauert, aber dafür war er von kolossaler Bedeutung und hat dazu geführt, dass das Universum eine ganz beträchtliche Ausdehnung hat, deren Größe wir nicht fassen können. Wir können die Zeit erfassen. Wir können die Laufzeit des Lichts bestimmen. Wir wissen, das Licht bewegt sich mit einer bestimmten Geschwindigkeit. Wir können von der Perspektive, angenommen da hier sei die Erde, können wir in jedem und x-beliebige Richtung beinahe messen und können Entfernungen sehr genau bestimmen. Aber basierend auf der Laufzeit des Lichts. Und das ist der ganz große Unterschied. Aber zurück zum Inhalt, der wahre Inhalt dieses Bildes ist, dass jeder x-beliebige Punkt und jeder dieser hellen Flecken sind ganze Haufen von Milchstraßen, ist miteinander vernetzt in dieser Art retikulären Struktur. Und auch da ist wiederum diese Zahlenordnung eingebettet. Und es sagt uns auch, dass nichts im Raum alleine ist. Die Natur verabscheut ein Vakuum und kennt keine Isolation. Isolation ist ein unerwünschtes Nebenprodukt der westlich industrialisierten Gesellschaft. Wir wohnen mitunter in großen Wohnhäusern, in Hochhäusern, mit, weiß nicht, hunderten Parteien und keiner kennt sie. Großstädte, sagen uns die Psychologen und Soziologen, sind Geburtsstätten der Depression, der Isolation und der Vereinsamung. Am Land ist das weniger ausgeprägt. Das hat vielleicht etwas damit zu tun, weil wir einfach viel zu dichte Ballungsräume haben und dabei die Perspektive, den Überblick verlieren, und das tut uns Menschen nicht gut. Sobald wir den Überblick verlieren, kriegen wir Panik. Entweder gehen wir damit nach außen oder wir gehen damit nach innen und ziehen uns zurück, isolieren uns, verlieren den Bezug, die Beziehung, haben Angst und so weiter. Dabei würde ein Blick in die Sterne, ein regelmäßiger Blick in die Sterne, das wäre sozusagen das Rezept, die Verordnung für uns Großstädter oder überhaupt für uns Menschen, regelmäßig der Natur zu begegnen und auch in die Sterne hineinzuschauen, sei es astrologisch oder astronomisch, wäre möglicherweise heilsam. Weil es uns ganz klar sagt, es gibt keine Isolation, es ist eh alles miteinander in Verbindung und auch in Abhängigkeit zueinander. Die Asiaten erzählen uns das auch schon seit sehr langer Zeit, auf das komme ich vielleicht später noch wieder zu sprechen. Dieses Bild hat einen Namen, das heißt der Cosmic Web. Ja, Max-Planck-Institut. Und das ist eine schöne Matrix, ein schönes Substrat, um beiden Raum zu geben. Der Exoterik, die uns vermittels der Hightech dieses Bild liefert, und auch der Esoterik, den versteckten subtilen Hintergründen. Man könnte sagen, das ist das moderne Bild des Raphael Santi über die subtilen Hintergründe. Okay. Ja, und wenn wir da uns so kleine Abschnitte herausgreifen, so können wir, wenn wir uns das hier anschauen, das ist immer noch Makrokosmos, wir sprechen hier von ungefähr 100 Millionen Lichtjahren, finden wir da wieder so ein Galaxienzentrum, einen ganzen Haufen mit so etwas, den trittenartigen Fortsätzen aus Gießungen, gravitationstechnisch, und können es vergleichen mit Mikrokosmos, weil das hier ist Mikrokosmos, das sind ein paar Mikrometer, und das hier ist eine Nervenzelle, genau, eine Gehirnzelle, genau genommen. So können wir sagen, dass hier eine gewisse Analogie besteht zwischen Makrokosmos und Mikrokosmos. Nicht wenige dieser Zellen haben oftmals eine zwölffache Verschaltung. Die Zahl 12 spielt auch im Makrokosmos eine sehr große Rolle. Das ist auch ein spannendes Nebendetail, ein Detail am Rande. Also das, was jemand gesagt hat, den wir heute Hermes Trismegistus nennen, das stimmt, so wie oben, so wie unten. Und wie unten, so oben, zum Funktionieren der gesamten Einheit. So in etwa lautet sinngemäß, glaube ich, der Satz. Und das ist ein schöner Ausdruck, den wir basierend auf naturwissenschaftlichen Beobachtungen hier sichtbar machen können. Der ultrastrukturelle Aufbau im Mikro- und Makrokosmos ist genau gleich. Und was ich gesagt habe über Atomkern und Elektronen, diskrete Bahnen im Mikrokosmos, gilt auch klarerweise für die Planetenbahnen. Die Planeten können sich nicht einfach irgendwo um die Sonne bewegen. Wenn sie auf stabilen Bahnen reisen wollen, dann müssen sie diskrete Bahnen einnehmen. Und das Tolle an den Kepler-Gesetzen, die wir da ganz kurz noch vielleicht gestreift haben, und da kommen wir jetzt noch, wenn wir weiterschauen, ist, dass das dritte Kepler-Gesetz das spannendste ist. Zu dem hat er am längsten gebraucht, das war in der Linzer Zeit. War 13 Jahre in Linz. Heutzutage ist ja jeder stolz darauf, die Politik ist stolz, dass der Kepler da war. Da gibt es eine Kepler-Uni, einen Kepler-Salon. Aber wenn wir da schon zurückschauen, die Zeit, wo Kepler in Linz war, wissen wir, dass er einen Tritt gekriegt hat von den damaligen Stadtherren. Er ist hinausgeschmissen worden, weil er ein Andersdenker war. Unter anderem. Aber das Tolle an dem dritten Keplerschen Gesetz ist, dass es zwei Planeten in Beziehung setzt. Es setzt nämlich die Umlaufzeiten und die Abstände der Planeten von der Sonne in Relation. Es ist relativ kompliziert, aber der Sinn dahinter ist, dass man sagen kann, die Planeten brauchen einander. Ein Planet alleine schafft es nicht um die Sonne herum, sind stabil. Stabil ist nur die Komposition, diese orchestrale Stabilität quasi des gesamten Planetenkonzeptes. Und das beschreibt das Kepler-Gesetz, das dritte. Das sagt genau das, was die alten Asiaten sagen, es ist alles voneinander in Abhängigkeit, bedingt einander. Hier sehen wir nochmal von Tim Florian Horn ein schönes Bild, nämlich er zeigt uns hier den Sonnenlauf um, also gesehen über ein ganzes Jahr, den Sonnenstand im Dezember, der Tiefstpunkt, wo wir gesprochen haben, und im Sommer, der Höchststand der Sonne, sind beide sehr labile Punkte. Es ist ja der Umkehrpunkt der Sonne, von dort aus wird's dann wieder, werden die Tage kürzer, die Nächte länger, und hier ist es umgekehrt. Und das sind Dinge, das wissen die Menschen schon ganz lange Zeit. Das lässt sich einfach in der Natur beobachten. Und schauen Sie mal, wie lang im Sommer vergleichsweise ein Tag ist. Wie viel Zeit wir im Sommer haben, um die Arbeit draußen in der Natur zu machen, wohingegen im Winter haben wir wenig Licht draußen. Da ist halt einfach dann die Zeit, wo wir uns zurückziehen können und von der Ernte leben, die wir in der Herbstzeit gemacht haben. Und diese vier kardinalen Punkte, die dienten immer schon dafür, um ein Kalenderwerk generieren zu können. Weil die Menschen brauchen Orientierung und sie orientieren sich an der Natur. Wir haben die Wintersonnenwende aufgetragen, Sommersonnenwende, Frühjahrs- und Herbsttag- und Nachtgleiche, da ist die Solarpunkte, 4. Und da gibt es auch 4 lunare Punkte, die also am System Erde, Mond und natürlich auch Sonne festgemacht sind. Das ist die Lichtmess, das Maienfest, die Maria Himmelfahrt und Allerheiligen. Und das gibt also insgesamt 8 Punkte. Das sind die wichtigsten kalendarischen festgemachten Punkte und die sind unabhängig vom Sternenhintergrund, sondern die sind ausschließlich bedingt durch das System Sonne, Erde, Mond. Für den Tierkreis und das Funktionieren und das Verständnis für Kalenderwesen braucht es im Wesentlichen, ist sehr reduktionistisch betrachtet, nicht mehr. Und es wird immer so sein, unabhängig davon, welches Sternzeichen im Hintergrund am siderischen Himmel sich zeigt. Der Tierkreis ist definiert nur durch den scheinbaren Lauf der Sonne und der Erde. Und dagegen haben die Astronomen ein Problem, weil die sagen, aber wir haben ein heliozentrisches Weltbild. Und die Astrologen müssen auch sagen, aber es interessiert uns jetzt wenig, wie sich der Sternenhimmel und auch die Planeten auf der Sonne abbilden, wenn der Schauplatz Erde heißt. Wir leben auf der Erde, nicht auf der Sonne. Wir leben nicht am Mars. Wir haben Raumsonden am Mars, okay, vielleicht fliegt mir jemand zum Mars, gut, aber leben dann auf der Erde. Das heißt, der Erdschauplatz ist die Erde, die Zentralperspektive ist die Erde und damit hat dieses geozentrische Weltbild absolute Relevanz und Bedeutung und ist Wahrheit. Also das, wenn ich jetzt sage, für einen Astronomen, wenn irgendwelche Gegenstände mir entgegenfliegen, aber es stimmt trotzdem, es ist halt einfach so. Es ist einfach eine Frage der Perspektive. Beides ist natürlich richtig. Ja. Es ist immer eine Frage, aus welcher Perspektive schaue ich da drauf. Stehe ich jetzt auf dem Tisch oben oder nicht? Und beides gibt uns die Möglichkeit, uns in der Welt zu orientieren und zurechtzufinden. Und diese 8 Punkte, 4 Solare, 4 Lunare, machen dieses typische 8 Speichergrad. Das finden wir in allen Kulturkreisen. Das ist jetzt da gerade einmal ausgeborgt von den Hebräern, aber egal wo sie hingehen, das 8-speichige Rad, das findet man sogar auch bei den Leichtbetäufelten, das sind auch oft 8. Weil nur die Autoindustrie wird wahrscheinlich nicht gerade an die 4 Solaren und 4 Lunaren Feiertage gedacht haben, aber wir wissen es, dass das der Hintergrund ist. Okay. Ja, also das ist kein ganz altes Wissen und das sind einfach verschiedene Ausdrücke, die gebraucht worden sind in Babylonien, Shubuk Shameh, der Dammweg des Himmels in Altägypten, Baktio, beziehungsweise die Dekansterne, der Tierkreis von Dendera, den man beobachten kann im Louvre, wenn Sie Zeit und Muße finden, da sich das anzuschauen, wunderbar beeindruckend. Ja, und die Inuit, die sprachen die Sonne an, ist die sogenannte Gotteslampe, die Lampe Gottes, Lamp, Lautverschiebung, Lamm, Lamm Gottes, das Lamm Gottes. Wenn Sie das so erlauben wollen, stand nicht von mir. Aber ich habe das irgendwie ganz spannend gefunden. Es geht hier einfach um den 21. Dezember. Das ist ein ganz wichtiger Feiertag, weil ab dem Zeitpunkt haben die gewusst, jetzt wird es wieder heller. Jetzt wird es langsam wieder warm. Jetzt kommt dann bald die Zeit, wo die Natur wieder zu sprießen beginnen wird. Und in unseren Breiten haben unsere Altvorderen einen anderen Lichtgott gehabt, der hat Tyr geheißen oder Tyr und aus dem wurde dann aus der Beobachtung der Sonne im Laufe des Jahres der sogenannte Tyrkreis. Hat also nichts mit den Tieren zu tun, sondern geht zurück auf diesen Sonnengott Tyr oder Tyr, wie immer der ausgesprochen worden ist. Da ist eine alte Abbildung von dem. Nichts anderes als eine Verbeugung, eine Verbeugung vor diesem so wichtigen Himmelslicht der Sonne. Wie gesagt, der wohl der zweifellos bedeutendste Stern im ganzen Sonnensystem. Wunderschönes Beobachtungsobjekt. Sie kennen bestimmt die Sonnenflecken und Sie kennen bestimmt auch die Protuberanzen. Weniger oft sieht man den sogenannten Green Flash. Das ist eine Interaktion zwischen dem Sonnenlicht und der irdischen Atmosphäre. Die Atmosphäre ist so freundlich und macht so auch diese wunderbare Brechung des Lichtes und spaltet das weiße Sonnenlicht auf in die kardinalen Farben. Und dieser Green Flash ist ein äußerst kurzer Moment, ne, der mit freiem Auge nicht beobachtbar ist, aber bei Sonnenuntergang unter günstigen Bedingungen im Herbst, wenn die Luft feuchte und Dichte hoch ist, mit einem Feldstecher kann man es riskieren, dann kann man das auch sehen. Besser ist, man macht es mit einer Kamera, wie hier in diesem Bild. Ja, und über die Bedeutung der Sonne, da finden wir natürlich sehr viel Evidenz in allen Kulturkreisen. Da haben wir die wunderschöne Nofretete und aus der Amarna-Zeit. Und auch in unseren Breiten finden wir die Sternenscheibe von Nebra, die über längere Generationen gewachsen ist. Sonne und Mond, die großen beiden Himmelslichter und Sterne rundherum. Dann finden wir drüben Stonehenge, ein großes Astrokalendarium, das auch über tausende Jahre gewachsen ist. Und in Asien finden wir die Swastikas, die ja dann in unseren Breiten vor 70, 80 Jahren dann spiegelverkehrt missbraucht worden ist. Aber diese Swastika ist also viel, viel älter als das, was wir vielleicht so vordergründig jetzt da gleich mal assoziieren. Sondern sie ist ein altes Feuerrad, ein altes Sonnenrad, ein altes Symbol für die, auch für das, was die Asiaten das Samsara nennen, die, das Rad der ewigen Wiederkehr. Und in der Grabeskirche von Jesus, so es diese ist, so wird sie so behauptet, finden wir auch Swastikas drinnen. Ja. Finden wir auch die alten Symbole für die Sonne. Die Sonne im astronomischen Symbol ist zentraler Punkt mit einem klar umschriebenen Raum. Das heißt, man könnte auch sagen, der Zuständigkeitsraum der Sonne ist hier definiert und dargestellt. Die Sonne, die also dann das Sonnenlicht ausstrahlt, auch den Sonnenwind, der uns ja vor ungünstigen interstellaren Einfluss bewahrt. Dieser kräftige Sonnenwind, der ungünstige Einflüsse abdrängt, hat eine Ausdehnung von gut einem Lichttag. Dort hört dann dieser gütige Einfluss der Sonne auch auf. Es ist wirklich ein gütiger Einfluss, weil er uns eben alles biologische Leben auf Erden erst ermöglicht, indem er das abdrängt. Wir sehen das hier schematisch nochmals dargestellt. Wir haben hier die Sonne mit dem Planeten. Das ist ungefähr der Bereich, wo der Sonnenwind auch letztlich dann endet. Das ist der Bereich, wo mit dieser enormen Reisegeschwindigkeit das Sonnensystem auf das interstellare Medium trifft. Und dort endet dieser Zuständigkeitsbereich. Und innerhalb hält die Sonne vermittels dieses Sonnenwindes den Raum frei von ungünstigen Einflüssen. Rund um die Uhr, jeden Tag im Jahr, über Milliarden von Jahren, sorgt die Sonne dafür, dass sich biologisches Leben auf Erden formieren kann, halten kann und auch bestehen kann. Und das ist vielleicht der Grund, warum das Sonnensymbol so aussieht und nicht anders. Ein Punkt von konzentrierter Kraft mit einem Zuständigkeitsbereich. Wenn Sie künftig den Sternenhimmel anschauen und die Sterne sehen, dann mögen Sie sich um jeden dieser Sterne so einen ganz kleinen Zuständigkeitsbereich vorstellen. Weil jeder Stern macht das mit dem Sonnenwind und sorgt im Inneren dafür, in seinem Raum, dass es dem Planeten da drinnen und dann es ihm gut geht. Ja? Deswegen schaut das Sonnensymbol so aus und kann nur so aussehen. In der schönen Kunst ist sie natürlich entsprechend oft auch verewigt worden, wie hier von Vincent van Gogh. Und auch wir können uns immer wieder regelmäßig bedanken für diese enorme Kraft und Energie, die von der Sonne kommt. So wie wir sie uns anschauen, 1% der Tageszeit im Freien. Gute Idee wäre, das wieder umzukehren. Ja, und hier ein kleiner Rückblick zur Entstehung des Sonnensystems, eine künstlerische Darstellung, klarerweise dieses sogenannten Stellar Disk, die uns die Erklärung liefert, warum die Planeten in einer Ebene sich weitestgehend befinden. Denn die Sonne hat sich ja verdichtet als eine gigantisch großen Wasserstoffwolke, die einen gewissen Eigendrehpuls gehabt hat. Die hat einfach ein bisschen gedreht. Ganz wenig, ganz langsam. Ganz langsam. Wenn das aber jetzt dann sich verdichtet, dann wird diese Rotationsgeschwindigkeit höher. Ähnlich dem Eiskunstläufer, der beginnt seine Pirouette mit ausgestreckten Armen und wenn er sie dann zuzieht, wird er immer schneller. Das heißt, das geht einfach nach dem Drehimpulserhaltungsgesetz. Das geht gar nicht anders. Und dabei hat sich also diese Rotationsgeschwindigkeit beschleunigt und hat dann das ganze Material in einem Rotationsäquator angesammelt und aus diesem Material, das nicht benötigt worden ist, um die Sonne zu generieren, konnten sich die Planeten formieren. Da sehen wir schon einen. Schon dargestellt, hier ein auskondensierter, aus diesem Stellar Disk-Material auskondensierter erster Planet und die Sonne richtig lebenskräftig dabei und beginnt jetzt da, oder tut, seit wenigen Millionen Jahren betreibt sie da jetzt die Kernfusion bereits sehr erfolgreich. Ja, und das machen also alle Sterne so. mit wenigen Ausnahmen. Und egal, welchen Stern Sie auch da hier anschauen wollen, jeder hat einen solchen Zuständigkeitsbereich und jeder rundherum hat eine ganze Reihe von Planeten. Ja, und wenn wir das zusammenfassen wollen, dann können wir wirklich sagen, egal auf welchen Kontinenten wir nachschauen, finden wir Evidenz dafür, dass die Menschen sich vom Sternenlicht, Sternenhimmel haben beeindrucken lassen, das letztlich dazu geführt hat, dass die Sterne auch das Weltbild stiften. Und wir dürfen sehr gespannt sein, wie das Weltbild einer Generation von Menschen aussehen wird, wenn sie Sternenlicht nicht mehr sieht. In einer Stadt wie Wien werden sie Schwierigkeiten haben, Sternenlicht zu sehen. Nicht nur wegen der Gebäude, sondern wegen der Lichtverschmutzung. Und nicht wenige meiner astrofotografischen Kollegen in den Megacities dieser Welt, die können am Abend, wenn sie rausschauen, nicht feststellen, kann ich halt fotografieren, nicht weil sie den Himmel nicht sehen vor lauter Wolken, du kannst wolkenlos sein, sondern sie sehen den Himmel einfach nicht vor lauter Lichtverschmutzung. Das heißt, mit dieser Lichtverschmutzung passiert eines. Wenn wir uns vor Augen halten, dass das Licht von den Sternen über Milliarden von Lichtjahren unterwegs ist, über einen enormen Zeitraum unterwegs ist und im Gepäck eine Geschichte mitbringt, nämlich die Geschichte einer fremden Welt. Das Licht der Sterne können wir analysieren und untersuchen, da ist die und jene Elemente sind drinnen, die und die Masse, so und so viele Sterne stehen dort. Das hat jedes dieses Sternenlicht als Gepäck mit und breitet es aus von uns. Unabhängig von unseren politischen Grenzen, unabhängig von Rassen, das kümmert sich nicht drum, das ist für alle gleich. Aber es ist nur dann sichtbar, wenn wir es auch ausreichend dunkel halten. Und mit der Lichtverschmutzung machen wir praktisch dieses Fenster zum Kosmos wirklich komplett zu. Und damit grenzen wir uns aus. Lichtverschmutzung ist eine Amputationsverletzung von unserer Gesellschaft. Ich darf das so sagen als Unfallchirurg. Ich habe viel mit Amputationsverletzungen zu tun gehabt. Finger, Daumen, Hände annehmen. Lichtverschmutzung macht genau das Gleiche. Der Schaden ist größer. Weil wir uns von der Natur herausschneiden und regelrecht amputieren. Wir amputieren uns von der ganzen Welt. Wir machen mit dem Licht Städte hell, Nationen oder einzelne Menschen stehen im Spotlight. Wenn ich im Spotlight stehe, sehe ich den Rest der Welt nicht mehr. Damit grenze ich mein Weltbild ein auf das allerkleinste, kümmerlichste, was das Universum anzubieten hat. Ein einzelner Mensch beispielsweise oder eine Nation ist vergleichsweise zum Universum, das wir vorhin in der Animation gesehen haben, wirklich nahezu gar nichts. Und trotzdem behaupten wir, das ist, um das dreht es sich. Schon, aber nicht nur. Ja, das führt jetzt ein bisschen zu weit und ich glaube, ich habe schon relativ viel Zeit und Geduld in Anspruch genommen. Daher werde ich über das ein bisschen hinweggehen und werde dann in den Workshops auf das ein bisschen näher eingehen, was da steht. Sie brauchen das jetzt nicht lesen. Ich habe da einfach nur ein bisschen versucht aufzuzeigen, auch anhand von Bildern, dass dieser, Sie wissen ja, da war ein lange begründeter traditioneller Streit zwischen der Kirche und den Astrologen. Und ich möchte da wirklich in den Workshops auf das näher eingehen, aber Sie wissen, die Kirche hat versucht, die Feiertage von unseren Vorfahren, den Kelten zu vernichten und zu exkludieren. Es wurde verboten, den Christbaum aufzustellen. Es wurde verboten, am Christbaum zum Beispiel Brot oder Früchte, getrocknete Früchte aufzuhängen. Es wurde bei Lebensstrafe, also bei Todesstrafe verboten. Haben Sie das gewusst? Im Mittelalter war das so. Wer das gemacht hat, der wurde kassiert. Aber die Menschen haben sich nicht beeindrucken lassen davon, weil die haben gesagt, das ist ein alter Brauch. Dieser Baumkult, mit dem hat die Kirche ein Riesenproblem gehabt. Sie wissen, die Kelten haben die Eichen besonders verehrt, aber eben auch die Tannen als Lebensbäume, weil sie sehr viel davon gehabt haben. Also ein Baum liefert ja tonnenweise Nahrungsmaterial, nicht nur für die Tiere, auch für die Menschen. Wir brauchen die Bäume, weil sie unser CO2 atmen. Und wir brauchen ihr Atemgas, ihr Abgas, nämlich den Sauerstoff. Wir sind in einer unmittelbaren Symbiose, unmittelbaren Beziehung. Das zu exkludieren und zu sagen, dieser sowieso im Vorbild gestanden ist, jetzt muss ich es doch aussprechen, das zu exkludieren und zu sagen, diese Naturverehrung ist zu eradizieren, das ist ja furchtbarer Blödsinn und ein absoluter Unsinn. Weil das ist noch schlimmer als Lichtverschmutzung oder in der Kombination der Lichtverschmutzung, es ist die maximale Operation, also schneiden wir uns Kopf, Arme und Beine ab. Was bleibt da übrig? Ein Leichnam. Aber die Kirchen hat es ja nicht geschafft, bekanntlich, sondern hat er dann einfach gesagt, gut, wenn wir das schon nicht schaffen, dass wir die Feiertage dieser Kelten, diesen Brauchtum vernichten, dann assimilieren wir es eben. Und all diese kirchlichen Feiertage finden sich daher ganz genau dort, wo die Solaren und die Lunaren Feiertage immer schon festgemacht worden sind. Heutzutage sagt die Kirche, es sind kirchliche Feiertage. In Wahrheit sind die verübt da. Sie wurden halt einfach übernommen. Und wenn die Kirche gewettert hat über Astrologen und den Tierkreis, so darf man darauf verweisen, dass es in vielen berühmten Kirchen ganz viel Astrologie gibt zu sehen. Das wissen Sie. Nicht? Bitte sehr. Ja. Gut, jetzt habe ich da noch vorbereitet die Erklärung, warum der Tierkreis 12 Symbole hat, nicht 13 oder 11 oder 10 oder wie auch immer. Vielleicht darf ich auf das ein bisschen eingehen. Es gibt eine einfache Erklärung dafür, die viele von Ihnen ganz bestimmt auch natürlich wissen. Ich möchte es trotzdem einfach nur aufzählen, werde jetzt über dieses Bild hinweggehen. Und wir müssen uns einfach nur kurz ein bisschen mit den Symbolen befassen, mit denen der Mensch arbeitet. In allen Kulturkreisen finden wir im Wesentlichen vier Symbole. Wir finden das Symbol des Kreises, das des Quadrates und auch des Kreuzes und das des gleichseitigen Dreiecks. Und das werden wir vielleicht in den Workshops dann erkunden, warum der Kreis Gott für die Seele steht und so weiter. Nehmen wir das jetzt einfach heute mal so hin, darf ich das so vor Ihnen erbitten, dass der Kreis steht für die Seele und das Quadrat für die Materie. Sie sehen darin, oder würden da wahrscheinlich die 90-Grad-Winkel erkennen. Es ist ja ein Kreuz mit der Materie, der 90-Grad-Winkel ist ja ein Spannungswinkel, oder auch die 180-Grad. Und wir sehen hier in dem gleichseitigen Dreieck, würden Sie natürlich jetzt an die trigonalen Verbindungen denken. Und das darf auch so sein. Und wir einigen uns einfach darauf, der Kreis steht für die Seele, das Quadrat oder das Kreuz für die Materie. Und das gleichseitige Dreieck ist ein Geist, ein Geistessymbol. Und so können wir den Tierkreis auch schon konstruieren. Wir brauchen einfach nur den Kreis und tragen dieses Quadrat und das geistige Dreieck ein mit dem gemeinsamen Schnittpunkt. Dieser gemeinsame Schnittpunkt ist also das Ankommen einer inkarnierenden menschlichen Seele. Es ist die Ankunft, die Geburt findet also nicht statt während der Austreibungsphase, bis das Kind dann komplett da ist. Die Geburt, die echte Inkarnation, der exakte Zeitpunkt ist natürlich welcher?
Der erste Atemzug.
Genau, und warum? Weil durch den ersten Atemzug das Vorhofseptum im Herzen zugeht und das Kind wirklich getrennt ist vom mütterlichen Herz-Kreislauf-System. In dem Moment, wo man das erste Mal tief Luft holt, kommen wir an dieser Welt auch tatsächlich an. Das ist genau jener Zeitpunkt. Und da können wir sagen, so schreibt sich dann eine Seele in den Kreis des Lebens ein, indem es einen materiellen Körper, das Quadrat, bewohnt und dann letztlich vermittels des Geistes all die Aufgaben, die sich aufspannen im Leben, versucht zu lösen oder zumindest zu erfahren. Und wenn wir das tun, dann haben wir hier zwei Schnittpunkte. Und wenn wir jetzt einen Zirkel nehmen und diese Distanz abzirkeln, dann kommen wir genau auf 12. Und genau deswegen kann der Tierkreis klarerweise nur 12 Symbole haben, die alle gleich groß sind. Die Sternzeichen, die sind unterschiedlich groß. Ein Gigant, zum Beispiel, ist der Stier. Ein Winzling ist der Witter, aber nur als Sternzeichen, nicht als Tierkreiszeichen. Tierkreiszeichen sind 30 Grad gleich groß. Also da hier ist also die Ankunft, eine einfache Erklärung, gute Erklärung, warum der Tierkreis 12 Sektoren haben muss und nicht 13 oder 11 oder sonst. Ja, Sie alle sind mit diesem Tierkreis natürlich wesentlich besser vertrauen Sie daher, wenn ich da jetzt gar nicht allzu viel dazu sagen, sondern vielleicht dann in den Workshops habe ich mir vorgenommen, dass wir pro Abend jeweils paarweise Tierkreise besprechen werden. Wir werden am ersten Abend dann im Herbst Widder mit Waage besprechen. Wir werden gleichzeitig auch noch den Stier mit Skorpion uns anschauen. Wir haben ja drei Abende zur Verfügung und müssen dann klarerweise jeweils zwei dieser Paare besprechen. Warum paarweise? Weil es auch hier, das ist praktisch, wenn Sie so wollen, aber zitieren Sie das bitte nicht, die Anwendung des dritten Kepler-Gesetzes. weil die Gegenüberliegenden sich natürlich brauchen. Es macht wenig Sinn, isoliert auf eine Facette draufzuschauen. Wenn Sie das tun, dann machen Sie es genau gleich wie die Naturwissenschaftler. Sie nehmen, Sie sezieren ein Facettenauge einer Fliege und nehmen eine Facette raus und sagen, das ist. Das kann man machen, das ist okay. Aber man braucht die Bewusstheit, dass das nur ein Teil vom Ganzen ist. Und daher hat mir das einfach gefallen, das paarweise zu machen. Das ist das, was wir tun werden. Das ist also der kardinale oder wesentliche Unterschied zwischen naturwissenschaftlichen Prozedere, Erkenntnisprozedere und esoterischen Erkenntnisprozedere ist ein ganz klarer. Wenn die Naturwissenschaft beispielsweise, als Mediziner spreche ich über Heilpflanzen, das kommt dann im Workshop auch ein bisschen vor, wenn die wissen wollen, welche Pflanzen kann was, dann nimmt die Naturwissenschaft und pflückt oder schneidet die Pflanze heraus und unterwirft sie dann eine ganze Reihe von Extraktionsverfahren, zerstört die Pflanze dabei, gewinnt die Inhaltssubstanz und sagt, in einer Ringelblume ist so und so viel von dem und dem drin und so weiter und so fort. Ja. Die Esoterik macht es anders. Die Esoterik setzt sich vor dieser Pflanze hin, tritt in Beziehung, in Bezug, durch eine Meditation, wie auch immer, und erfährt durch Befragen, was kann ich von dir haben? Ich gebe dir Raum, ich kultiviere dich, ich sorge für dich, was kann ich von dir? Das lernen wir, wenn wir die Naturvölker fragen, wie die mit ihren Heilpflanzen umgehen. Die machen das so, da wird nichts vernichtet. Die Pflanze lebt noch einmal nach der Analyse. Das Ergebnis der Naturwissenschaft ist ein Katalog von Substanzen und ein Leichnam. Nämlich der Pflanzen. Oder auch eines Tieres. Oder auch eines Menschen. Nein, also so wird man nicht gehen. Dass die Menschen zerlegt werden, ja, die werden natürlich, sind schon immer zerlegt worden, aber erst nach dem natürlichen Tod. Und sonst wäre das ja äußerst plutonisch, oder? Das wäre ein äußerst plutonisches Vorgehen. Ist doch gerade der Chirurg, der ein Schütze geboren ist, mit Skorpion Aszendent, der wird jetzt meistens so. Okay. Also, das ist das, was ich mir da vorgenommen habe, dann für die Workshops. Und ich möchte dann jedes dieser Paare vorstellen aus der Sicht der Astrofotografie. Das heißt, wir schauen uns das siderisch an, das Sternbild, werfen mit einem Teleskop einen Blick hinein, finden darin welche Objekte auch immer, nehme ich jetzt nicht vorweg. Schauen uns das aber auch aus astronomischer Sicht an, schauen uns das von der Mythologie an, schauen uns das in Korrelation mit der Natur an, das heißt die Jahreszeiten entsprechend, und schauen uns auch an, zu welchen Jahreszeiten gibt es da welche Heilpflanzen und wie verhält es sich mit den Kalendertagen, welche Feiertage sind wo drinnen, und das wird uns dann helfen, die Achsenkreuze besser wiederum zu verstehen. Also ein so ein großes Potpourri haben wir da einfach vorgenommen. Ja, all das für den wunderschönen Schauplatz Mutter Erde, dieser herrlich schöne Organismus Erde, der uns also freundlicherweise auf dieser dramatisch schnellen Reise durchs Universum mitnimmt, uns Heimat ist und gibt und uns nähert und uns erhält. Ja, und auf diesem Planeten, nicht wenige von Ihnen waren vielleicht damals dabei in Linz und haben ja diese Möglichkeit gesehen, wie wir heutzutage auf Erden all das, was wir gehört haben, so schön sichtbar zu machen. Simultan auf Land und Boden die Sterne zu projizieren, wo wir dann hindurch marschieren können, das auch in 3D erleben können, das ist das Schöne an der Naturwissenschaft. Es geht einfach darum, die positiven Dinge zu sehen und das Gemeinsame vor das Trennende zu stellen. Die Naturwissenschaft gibt uns heute die Möglichkeiten, all dieses alte Wissen sichtbar zu machen, angreifbar, begreifbar zu machen. Und lädt uns natürlich auch ein, entsprechend im Lehrbuch der Natur zu blättern, im Makrokosmos, also im Makrokosmos, also im Mikrokosmos, um daraus zu lernen. Und wenn wir das tun, dann finden wir, dann werden wir zu großen Rhythmologen. Alle werden wir zu Rhythmologen. Wir beobachten den Rhythmus in der Natur. Den Rhythmus zum Beispiel der Jahreszeiten. Wir beobachten aber auch natürlich den Rhythmus von Tag und Nacht. Wir beobachten zum Beispiel auch den Rhythmus des Lebens bei uns selbst. Wenn Sie zum Beispiel jetzt mal ein kleines Experiment machen, weil Sie nehmen Zeigefinger und Mittelfinger vorne entlang des Daumens bis zum Handgelenk ein Stückchen davor, dann werden Sie da einen Rhythmus spüren. hoffentlich einen regelmäßigen. Es ist der Pulsschlag ihres Herzens. Wir spüren also dann, beobachten also den Rhythmus des Lebens unmittelbar in unseren Fingern. Oder wir finden auch den Rhythmus von Tag und Nacht. Das ist recht leicht, das ist leicht nachvollziehbar, das ist leicht begreifbar und das ist auch schön. Das Bild ist natürlich weniger schön, weil das Bild zeigt uns wieder Evidenz von der grauslichen Lichtverschmutzung. Okay. Wir brauchen ja das Licht bei Nacht, weil wir uns ja auch bei Nacht orientieren wollen oder müssen. Ein bisschen schwieriger nachzuvollziehen ist dieses Analemma. Das ist eine Darstellung des Sonnenlaufes um die Erde über ein ganzes Jahr. Antonio Ainomamatis, ein griechischer Astrofotografie-Kollege, hat die Akropolis so schön inszeniert und hat einige Male im Jahr, immer zur gleichen Uhrzeit, die Kamera in immer die gleiche Richtung bedient und ausgelöst. Und wenn man dann all die Bilder übereinander stackt, dann kriegt man so ein wunderschönes Analemma. Das ist ja fast eine liegende Acht. Die Acht als die liegende Acht ist das Symbol des ewigen Kreislaufes. Ist doch ein schönes Symbol, das findet sich in der Natur. Also, wir finden in der Naturbeobachtung sowohl im mikrokosmischen ganz kurze Rhythmen, wie zum Beispiel Herzschlag, aber auch den Puls zum Beispiel der Jahreszeit im Sinne des Analemmas. Und das finden wir klarerweise auch Rhythmen in den Planetenläufen, wie hier zum Beispiel dargestellt. Das ist der Mars mit seinem Epizyklus. Der Epizyklus, der sich aufspannt aufgrund der Tatsache, dass die Erde heute um ein Haus schneller sich rund um die Sonne dreht als der Mars. Und an den einzelnen Beobachtungspunkten sich jetzt einfach dieser Epizyklus da auch tatsächlich zeigt, der also hier vor dem Hintergrund des Krebses stattgefunden hat. Ja, aber wir finden auch, wenn wir mit den Teleskopen auch schon den Rhythmus der Sternentstehung. Das haben wir natürlich schon bei ganz anderen Zeitdimensionen. Wenn wir hier dieses Auge Gottes, so heißt dieser Nebel, der Helixnebel, anschauen, so geht es um diesen zentralen Stern, der gerade dabei ist, in Form einer gigantischen Explosion, die äußersten Schichten abzustoßen. Es ist die geplante Apotheose, der geplante Untergang. Denn aus der Notwendigkeit heraus, dass dieser Stern die schweren Elemente, die er synthetisiert hat, aus Wasserstoff, bis hin zu Sauerstoff und auch Eisen, die muss er jetzt sich irgendwann auch abgeben. Das Universum gibt dem Stern einen Kredit an Wasserstoff mit dem Auftrag, jetzt generier bitte vermittels der Nukleosynthese schwere Elemente, weil wir sie brauchen, wenn wir andere Sterne bauen wollen, wenn wir Planeten bauen wollen, wenn wir Menschen bauen wollen. Das, was wir gerade gesehen haben, diese Sternexplosion, ist die unbedingte Voraussetzung dafür, dass wir heute hier sein können, um darüber zu sprechen. Denn die Elemente in unseren Körpern, Kohlenstoff im Skelett, Magnesium in der Muskulatur, Sauerstoff im Blut, welche Elemente auch immer Sie nennen wollen, die wurden generiert in solchen Sternen, wie wir es gerade gesehen haben. Vor Milliarden von Jahren, von denen wir überhaupt gar nichts mehr wissen, außer dass sie da gewesen sein müssen, weil sonst wären wir nicht da. Wir sind Kinder dieses Sternenstaubes. Und diese Explosion ist nur vordergründig eine dramatische Todeserscheinung, aber in Wahrheit ist es natürlich skorpionisch, plutonisch, genauso wie auch in der Jahreszeit des Skorpions, wo die Natur ihre Blätter abwirft. Wo die Idee gegenüberliegt vom Stier, die Stirnlandschaft ist das Leben, das sich ja abgrenzt, der Saft, der in den Pflanzenkörper reingeht, der vitale Baum, wird gegenüberliegend im Herbst abstrahiert zu einer Idee, plutonisch. So wie ich das verstanden habe, es wird abstrahiert, zusammengefaltet, verkleinert auf einen Keim, der im Herbst dann abgeworfen wird, zu Boden fällt und dann daraus die nächste Generation, damit es der Genetik, passt dazu zwar auch, die Grundlage zu schaffen für das nächste Leben. Und all das finden wir in der Natur und finden wir auch natürlich aufgrund der Beobachtung in sämtlicher Kulturgeschichte. Und die Asiaten sagen uns da vielleicht wirklich sehr, sehr weit voraus, aufgrund der Tradition, die sie haben, und nennen das einfach das Rad des Samsara. Und sie sagen, alles ist voneinander in Abhängigkeit. Sie sprechen von diesem abhängigen Entstehen. Wir Menschen können nur in Abhängigkeit davon entstehen, dass es Sterne gab, die bereit waren, von der kosmischen Weltbühne abzutreten. Wir entstehen in Abhängigkeit, wir bestehen in Abhängigkeit, drittes Kepler-Gesetz, wir brauchen die anderen, wir sind alle miteinander vernetzt. Hen, Kai, Pan, Heraklit hat es gesagt, alles also eins. Und wir gehen auch wieder in Abhängigkeit von dieser Welt. Im Sinne dieses Panterei auch wieder Heraklit. Und es gibt einfach, das ist die ethische Implikation der Naturbeobachtung aus der Astronomie, wenn Sie so wollen, dass die Isolation ein unerwünschtes Nebenprodukt ist von allzu viel Abstraktion. Also das, was wir gesagt haben, die Besetzung des Lehrstuhls für Mathematik in Padua 1583 mit Galilei war zum einen gut und hat aber den Nachteil gehabt, dass die Nachfolger das Kind mit dem Bade ausgeschüttet haben und auseinandergezerrt haben, was zusammengehört. Vernunft und Gefühl. Giordano Bruno, wenn der den Lehrstuhl bekommen hätte, war ein ganzheitlicher Denker, der natürlich die Naturwissenschaft ganz groß geschrieben hat, aber der gesagt hat, das ist nicht alles. Er erkannte die Begrenztheit der Erkenntnisfähigkeit der eigenen Sinne, stützte sich ein bisschen auf seine Brüder, die vorsokratischen Philosophen, die das schon gesagt haben, die das vorweggenommen haben und erkannt haben, die größten Lügner sind unsere Sinne. Sie geben uns eine Welt vor, die so nicht ist, die so auch nicht bestehen kann. Die Beobachtung anhand der fünf Sinne ist von vorherein, a priori könnte man sagen, verdammt zur Begrenztheit. Naturwissenschaft geht mit ihrer Methode ausschließend und ausgrenzend vor. Und deswegen sagte Giordano Bruno, als einer von vielen Vertreter, dafür ein, dass man das Bewusstsein heruntersinken lassen muss, auch ins Gefühl. Hat eine wunderschöne Schrift hinterlassen, die wir bei den Workshops, möchte ich die zitieren, wo er eben darüber spricht, dass der Mensch dann wirklich zur Wahrheit und zur umfassenden Erkenntnis kommt, wenn es ihm gelingt, aus dem Kopf ins Gefühl, ins Herz zu kommen und dort sich zu öffnen, um die Gesamtheit der Welt auch intuitiv und inspirativ zu erkennen. Vernunft und Verstand, wunderschöne Instrumente. Die Logik im Sinne der deduktiven Logik hilft uns vieles. Intuition wäre sozusagen die Logik der springenden Punkte und hat auch ihre Gültigkeit und Wahrheit. Isolation also als ein unerwünschtes Nebenprodukt. Und vermeintlich sagen uns die fünf Sinne, dass halt alles so einen Beginn und ein Ende hat, eine Grenze und das sei es gewesen. Aber die Beobachtung der Natur lehrt uns klarerweise, dass es überhaupt gar keinen Grund gibt, warum menschliches Dasein exkludiert sein sollte von diesem Rad des Samsara. Von diesem abhängigen Entstehen, Bestehen und Vergehen. Nirgendwo in der Natur können wir das beobachten, dass etwas aus sich heraus beginnt und endet und das war's. Das kommt nicht vor. Das wäre eine Verschwendung, das wäre auch ein Widerspruch gegen den Energieerhaltungssatz, den die Naturwissenschaft sehr groß schreibt. Und wir wissen ja, dass Materie und Energie gleichzusetzen ist, daher gibt es ja auch keinen Grund, dass man sagt, wenn ein Mensch stirbt, ist alles vorbei. Es wäre ein Widerspruch von allem und sehr inkonsequent dessen, was man in der Natur beobachten kann. Ja, es ist also alles, so wie es Heraklit meinte, miteinander verbunden. Hier unser großer Lehrer, zumindest einer, Giordano Bruno. Wenn Sie mal das nächste Mal in Rom sind, dann gehen Sie auf den Blumenplatz am Campo dei Fiori. Da steht diese schöne Bronzefigur und dann können wir uns vor dieser historischen Figur verneigen. Für mich beeindruckt es unglaublich, dass jemand, der nie durch ein Fernrohr durchgeschaut hat, nur durch Kraft seiner hohen starken Intellektes, aber in Verbindung mit der Bereitschaft, intuitiv und gefühlvoll durch die Welt zu gehen und sie zu beobachten, so viel Erkenntnisse herausziehen konnte und uns darlegte. Ein jähes Ende. Entschuldigung.